Heim-EM, das Update von Oberpfalz Medien.
Herzlich willkommen zur Heim-EM, das Update. Heute mit Josef Mayer und Alexandra Maul. Es ist der 4. Juli, der Donnerstag vor dem Deutschlandspiel.
Servus Alex. Ja, wie lange haben wir denn noch? Ich glaube, grob gerechnet 30 Stunden, dann ist der Showdown in Stuttgart. Wir gehen jetzt mal gleich in die Vollen. Alex, wie geht's aus?
Ich sag 3-1 für Spanien.
3-1 ist...
Für Deutschland. Jetzt bin ich schon ganz verwirrt. 3-1 für Deutschland.
3-1, das ist ein mutiger Tipp, würde ich jetzt mal sagen. Das muss man jetzt mal erklären. Wie sollen wir gegen diese Spanier 3-1 gewinnen?
Ich glaube, dass wir individuell besser sind als Spanien. Oder beziehungsweise auf dem gleichen Niveau mit Jamal Musiala und Florian Wirtz. Also haben wir die gleichen Zauberer, würde ich mal sagen. Und wenn Leroy Sané einen guten Tag hat, ist der auf der Außenbahn auch extrem wertvoll.
Aber da muss ich jetzt gleich mal dagegen
und
halten.
Und das Teamgefüge?
Wir haben doch, die Spanier haben ja auch mit Williams, mit Jamine Lamal. Ja, genau, dem 16-Jährigen, der ist ja ein absoluter Knaller. Ich glaube sogar, dass die da vielleicht ein bisschen besser sind als wir.
Kann sein, aber ich glaube, dass wir dann als Mannschaft uns besser präsentieren werden.
Meinst du diesen Team-Spirit, den der Nagelsmann jetzt da wieder reingebracht hat, das muss ich sagen, das merkt man natürlich schon. Also diese Mannschaft ist schon, die tritt geschlossen auf. Ich habe das Gefühl, da gibt es keine Eitelkeiten, wie es früher mal gegeben hat. Also die sind da schon richtig zusammengewachsen, wie sie sich auch geben. Aber trotzdem, Alex, also ich glaube, 3-1, das ist schon sehr...
Ich bin mega optimistisch. Ich hoffe einfach, dass das in Anführungszeichen Sommermärchen weitergeht, weil mich die Mannschaft jetzt eigentlich echt auch ein bisschen begeistert hat. Auch was man so hinter die Kulissen sieht, wie der Kimmich und der David Raum jetzt einfach funktionieren beispielsweise, ja, so als Buddies. Das sind halt für mich so kleine ausschlaggebende Punkte, wo ich mal das Gefühl habe, vielleicht kriegt man es auch von Spanien einfach nicht so mit, über die sozialen Medien, dass da irgendwie was zusammenwächst. Und selbst wenn es morgen vorbei ist, und ich bin echt optimistisch, kann man sich trotzdem, finde ich, auf die Zukunft freuen, wenn man sich die Truppe anschaut.
Also wenn man sich die Truppe anschaut, der Einzige, der wegfallen würde morgen, sein Abschiedsspiel machen würde, wäre der Toni Kroos.
Ja,
wahrscheinlich.
Da wäre es auch traurig, aber es ist so.
Aber ich denke, die Spanier sind einfach eine andere Dimension immer noch. Und da nenne ich jetzt mal wieder meinen Lieblingsspieler, den Rodri, wenn ich den anschaue. Wir haben zwar den Toni Kroos, aber ich habe das Gefühl, der Rodri im Mittelfeld, der ist wirklich, ist einer der weltbesten Spieler. Also der spielt ja einfach Fußball, der spielt so einen einfachen Fußball und der spielt das so genial. Also ich denke mal, es ist auch der Schlüssel morgen, dass man den vielleicht aus dem Spiel nimmt.
Meinst du, und wahrscheinlich werden die Spanier genau das Gleiche mit dem Toni Kroos probieren. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wir echt auf jeder Position ungefähr...
Aber du hast es gesehen mit Toni Kroos, weil man gegen Dänemark, die Dänen haben das schon ganz gut gemacht und auch die Schweizer haben das gut gemacht, dass die den aus dem Spiel nehmen. Und da haben wir schon gemerkt, dann läuft es bei uns nicht so rund. Also wobei morgen natürlich nochmal der Zukunft die ganze Euphorie und wir haben ja gerade darüber gesprochen, Viertelfinale ist eigentlich schon mal das Minimalziel. Also ich glaube, so viel können wir gar nicht mehr verlieren.
Ich glaube auch. Ich glaube, wir können morgen nur noch gewinnen mit denen. Also jeder hat jetzt Angst vor Spanien, aber ich...
Ist das vielleicht ein bisschen, als das nicht ein bisschen für übertrieben dann auch? Man, wie gesagt, die Scheißen stehen ja relativ schlecht, wenn man allen so zuhört, außer dir. Du bist optimistisch.
Ich bin mega optimistisch. Ich habe richtig Bock drauf morgen.
Ich habe jetzt noch ein paar Kollegen, die sagen, die Deutschen gewinnen. Aber im Großen und Ganzen ist ja trotzdem so, dass die meisten sagen, also es ist kein 50-50-Spiel. Oder?
Hättest du damals zu 14 gesagt, dass Brasilien Deutschland der 50-50-Spiel ist?
Nein, nicht ansatzweise.
Eben. Also ich hoffe echt aufs Beste. Vielleicht bin ich ja der pure Optimist.
Ja.
Aber ja.
Ja, weil du sagst 2014, ja, aber das sind halt so Jahrhundertspiele und jetzt haben wir bloß 10 Jahre. Also Natürlich scheißenlos sind sie ganz sicherlich nicht. Und du hast, du sprichst es ganz richtig an mit diesem Teamgeist und was da vielleicht mal möglich ist mit 50.000 oder mit 45.000 oder 40.000 im Rücken, glaube ich, ist schon was möglich. Ja.
Findest du, also hättest du Spanien von Anfang an mit zu deinen Titelfavoriten gezählt?
Ja, Spanien auf jeden Fall. Eigentlich immer, obwohl sie jetzt die letzten Jahre ja, so ein bisschen einen Umbruch hatten, aber eigentlich Spanien ist halt immer, wenn du den Vereinsfußball verfolgst, ja, also wenn du Spanien zuschaust, das ist schon klasse. Und du, was für dir, Spanien?
Ja, Spanien stand mit am Zettel. Wer mich halt extrem enttäuscht hat, bis jetzt sind England und Frankreich. Da wurde, glaube ich, schon viel drüber geredet. Und
das ist ganz gefährlich, finde ich.
Ich habe aber auch die Österreicher jetzt nach der Vorrunde höher im Kurs gehabt. Deswegen ich finde die ganze EM irgendwie ein bisschen verrückt. Und man muss ja dazu sagen, ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel Spanien jetzt gegen Georgien, die sind beide hinten nicht so ganz sicher. Die Deutschen nicht und auch die Spanier nicht.
Das ist ein Punkt.
Das muss man ausnutzen.
Ja.
Und die Mannschaft, die wahrscheinlich mehr im Spiel ist, keine Ahnung.
Das glaube ich, ist richtig, was du sagst. Die sind ja hinten noch gar nicht gefordert worden, die Spanier. Also, wenn ich vorne anschaue, das sind Namen, aber hinten, ich glaube, der Laporte spielt, habe ich gerade gelesen, soll spielen, der spielt irgendwo in Saudi-Arabien jetzt. Mhm. Der zweite Innenverteidiger ist jetzt auch nicht unbedingt der Granate. Carvajal auf rechts, den kennt man vorher.
Ja, den kann man schon, ja, der ist auf jeden Fall stark.
Das ist ein starker, aber ansonsten glaube ich, wenn es richtig gefordert werden, ja. Aber weil wir jetzt bei den Favoriten auch nochmal waren, weil du sagst, England und Frankreich, ich halte das für sehr gefährlich. Das sind, also für mich können die noch ganz, ganz weit kommen.
Ja, für mich auch. Aber das finde ich so traurig, weil du eigentlich keinen schönen Fußball spielst.
Das zählt nicht, Alex.
Trotzdem, ja, ich weiß, dass zum Schluss Fußball trotzdem ein Ergebnissport ist. Aber jetzt, wenn du überlegst, Spanien und Deutschland, die hätten wahrscheinlich ja beide das Halbfinale einfach verdient vom Spielerischen her.
Oder sogar das Finale.
Und dann betteln sich halt so Mannschaften wie Frankreich und England irgendwie so durchs Turnier. Ja. Machen irgendwie den Last Minute oder kriegen Eigentore in Anführungszeichen.
Ja. Ja.
Und das finde ich, also der Schecki hat es eh schon mal gesagt, Portugal ist ja die Mannschaft, die eigentlich auch Europameister geworden ist mit Minimalismus.
Genau, ja.
Ob das Minimalismus halt immer das Schönste und Wahre ist, wage ich halt zu bezweifeln.
Und du sagst, die Franzosen, schau mal die Franzosen an, da ist noch nicht viel gekommen. Und sie haben aber trotzdem was im Petto. Ich denke mal, die Franzosen, das Schlimmste wäre ja, wir schlagen die Spanier und verlieren dann das Halbfinale gegen die Franzosen. Das wäre ja natürlich der Super-GAU.
Das wäre tragisch, ja. Aber ich glaube, ich hoffe, dass sich der schönere Fußball morgen durchsetzt und ich hoffe, dass er sich dann auch im Halbfinale durchsetzt, egal wer.
Und wenn dann die Franzosen spielen oder die Portugiesen, der meint, unterschätzen, wobei ich die Portugiesen halte ich jetzt für, das war jetzt zuletzt gegen dieses Elfmeterschießen gegen Slowenien, also das ganze Spiel war irgendwie, also Ronaldo, sie loben ihn zwar alle für seinen Einsatz und immer noch mit knapp 40 ist er irgendwie durchtrainiert und der Vorbildprofi, aber du merkst das einfach, das ist nicht mehr, bei Weitem nicht mehr dieser Mann, der er früher war.
Nee, ich finde, wir haben es letztes Mal geschaut und ich weiß gar nicht, wer das dann gesagt hat vom Fernseher. Ich glaube, irgendwie einer von meinen Begleitern sozusagen vor dem Spiel. Irgendwie war der einmal breiter. Also der hat, finde ich, an Athletik so ein bisschen schon abgebaut.
Ja.
Ist ja auch total okay. Ich meine, der Typ ist 37 jetzt mittlerweile. Ja. Da darf man auch einmal ein wenig abbauen. Ja. Und ich denke, dass die Liga in Saudi-Arabien jetzt auch nicht so fordernd ist.
Ja.
Und ich glaube, bei ihm ist halt viel dieser Mythos noch um ihn rum. Man hat ja das Gefühl, dass die den immer noch suchen, auch im Spiel, obwohl er jetzt nicht.
Ja, obwohl er das nicht mehr die Anspielstation ist. Bei den Kopfbällen sieht man es zum Beispiel. Also, er war ja früher wirklich ein Kopfballungeheuer. Da siehst du jetzt fast gar nichts mehr. Er hat viele Bälle festgemacht früher. Das sieht man auch kaum noch. Wie du sagst, der Mythos ist immer noch da. Ich habe halt immer das Gefühl bei ihm, er ist ein bisschen zu ehrgeizig immer noch. Also das ist einer, der einfach nicht einsehen kann. Es ist nicht mehr so wie vor 7, 8 Jahren. Der tut sich ganz schwer, glaube ich.
Nee, also man soll irgendwie aufhören, wenn es am schönsten ist. Aber ich glaube, dass er den Punkt auch irgendwo verpasst hat, muss ich sagen. Oder?
Ja, also, ich finde es auch nicht schlimm, wenn einer sagt, er spielt Fußball.
Ja, aber dieses Verbissen, also ich meine, jetzt so Toni Kroos, ich glaube, der hat alles erreicht in seiner Karriere, bis auf die Europameisterschaft. Der hat mindestens genauso viel geschafft wie Cristiano Ronaldo. Und der hat aber, glaube ich, irgendwie von Anfang an ein anderes gefestigtes Umfeld gehabt, sei es im Elternhaus und jetzt auch familiär. Ja. Da merkt man halt einfach, dass der im Leben noch was anderes verfolgen kann und sich damit jetzt auch zufrieden gibt und irgendwie sagt, okay, bevor ich mich kaputt mache, lasse ich es. Aber er, glaube ich, kann es nicht.
Der kann das nicht. Also Toni Kroos ist da ein ganz anderer Typ und da habe ich auch totale Hochachtung davor. Ich war nicht immer ein Toni Kroos-Fan, das muss ich sagen, weil ich habe ihn auch als Querpass-Toni tituliert, wie so viele. Und jetzt muss man, glaube ich, ein bisschen Abbitte leisten, was der geleistet hat, glaube ich. 33 Titel, kann das sein? Hoffentlich bald 34.
Titel, ja.
Und da denke ich mir schon, also das ist ja irre. Und er hat bei weitem nicht dieses Standing, das er eigentlich verdient hätte bei uns. Und das, abgesehen von den Bayern damals, wie das gelaufen ist. Aber da muss man echt sagen, Hut ab. Und deswegen hoffe ich, dass vielleicht noch, morgen haben wir noch ein Spiel am Dienstag und dann am Sonntag drauf, dass er vielleicht noch 3 Spiele hat und nicht bloß 1.
Ich hoffe es auch für ihn. Hast du die Doku mal gesehen, die mal vor einigen Jahren lief über ihn?
Nee.
Das war, glaube ich, ich weiß gar nicht, von wann die ist, die ist schon wegen älter, aber es war auch so in der Zeit, in der er quasi diesen Spitznamen extrem hatte, diesen Querpass-Toni.
Ja.
Und dann haben sie Präsidenten von Real Madrid, Mitspieler, Fans und auch diese Highlight-Szenen mal so ein bisschen gezeigt, was ihn eigentlich ausmacht und für was ihn in Madrid zu schätzen.
Ja.
Das war eigentlich genau das, was in Deutschland immer so verhöhnt war.
Richtig,
dass er ja nur so gute Passquote hat, weil er eben nochmal abdreht und es. Aber in Madrid haben sie ja damals schon erkannt, okay, der nimmt dann, die gibt dem Spiel wieder Ruhe, er nimmt dann irgendwie wieder die Power raus, wenn es vielleicht erwünscht ist und dann entstehen neue Situationen und egal unter welchem Trainer, er hat ja immer gespielt.
Ja.
Also das kann ein Ancelotti sein, ein Zidane, jeder hat ihn immer in die höchsten Töne gelobt und er war jetzt auch nicht so verletzungsanfällig, er war eigentlich da immer konstant, weil er halt jetzt auch keiner ist, der groß ins 1-gegen-1 geht, sondern richtig, weil er wahrscheinlich viel antizipiert. Meiner Meinung nach hat man den echt lang unterschätzt und mir gefällt der total gut, auch wie der in Madrid angenommen wurde, dass er da jetzt aufhören will.
Da ist er Held, also da ist er Hero, aber bei uns, er spielt halt das, was er kann. Also, wie du sagst, der geht nicht in die, obwohl er hat teilweise eine gute Zweikampfquote, aber er geht auch Zweikämpfen vielleicht aus dem Weg, aber er spielt genau das, was er kann. Er kann ein Spiel lesen, er kann diesen Pass spielen. Der geht nicht, der spurtet nicht die rechte Außenbahn rauf und runter und steht dann nicht im 16er in der Box, wenn die Flanke kommt. Aber er spielt genau das, was er kann. Und das hat man viel so lange unterschätzt bei ihm, finde ich, in diesem Land. Und jetzt ist, jetzt ist er. 33 oder 34,
34 glaube ich.
34 ist er und hat seinen Teil geleistet. Das wäre natürlich super. 2014, da war er der 24 dann, ein junger Kerl. Jetzt mit 34 nochmal den EM-Titel. Ich glaube, für ihn vor allem wäre das eine super Sache.
Mich würde es freuen, der hat er eigentlich 2014 hat er schon gute Spiele gemacht, hat er die Flanke damals, glaube ich, gegen Brasilien gebracht, auch im Frankreich-Spiel.
Ja.
Und dann hat er gegen Brasilien auch noch 2 Tore geschossen. Also da war er schon auch einer mit für die Leistungsträger, definitiv in dem jungen Alter. Von dem her würde man es ihm einfach wünschen. Also mich würde es total freuen. Jetzt sind wir zwar von diesem Deutschland-Spanien-Spiel ein bisschen weg, aber ich glaube, dass er mit einer der besten Mittelfeldspieler der Welt ist.
Ja. Und jetzt sind wir ein bisschen weg, kommen wir wieder dazu zum Spanien-Spiel. Wen würdest du, Diskussion läuft, Wirtz oder Sané?
Die Begründung vom Nagelsmann habe ich verstanden vom letzten Spiel gegen Dänemark. Und beim Sané lief vielleicht noch nicht alles rum, aber ich fand, man hat schon gemerkt, dass er eigentlich Bock hat. Und das finde ich aber bei ihm oft nicht gemerkt.
Ja, das sieht man im Gesichtsausdruck schon.
Ja, aber ich weiß nicht, der Wirtz hat das Schweiz-Spiel auch nicht so super gespielt und ja. Mir hat das auch nie gegen Dänemark schon auch gefallen, aber die Diskussion hatte ich auch schon mit Böhmi. Ich bin jetzt auch Fan vom Harvard, weil der halt einfach auch gut seine Chancenverwertung gegen Dänemark hat mich jetzt nicht überzeugt, aber was der halt rennt und wie der werkelt vorne und was der für Räume schafft und wie der in die Tiefe geht und immer wieder trotzdem anspielbereit ist und das Ané ist für mich auch so einer und wenn der dann natürlich hat, der nochmal dieses Verspieltere, ja. Deswegen würde ich den fast am Wirtz, glaube ich, vorziehen, weil der halt auch noch die Physis hat.
Aber der Wirtz ist zwar nicht so in Form wie damals in Leverkusen oder wie in der letzten Saison in Leverkusen, allerdings denke ich mir, du brauchst jemanden, der mehr nach hinten arbeitet gegen die Spanier. Also da wird es nicht reichen, dass da einer von diesen auf links oder rechts stehen bleibt, der Musiala macht sowieso viel nach hinten. Beim Sané habe ich manchmal das Gefühl, naja, wie er halt gerade drauf ist.
Es war, finde ich, bei Bayern schon mal besser unterm Tuchel am Anfang, hat er viel nach hinten gearbeitet und auch nachdem immer wieder so ein bisschen Beschwerden kamen. Ich glaube aber schon, dass er weiß, um was es geht und ich glaube, dass er sich reinhängt und jetzt in so einem Turnier kann man, glaube ich, auch mal sagen, okay, vielleicht reicht es halt dann auch nur für 60 Minuten und wenn ich dann die Größe habe und sage, okay, ich lass mich jetzt auswechseln und dann können wir anders mit nach hinten arbeiten, aber ich bearbeite die Außen mal nach hinten und nach vorne in den 60 Minuten.
Aber wäre es nicht besser, dass man so ihn vielleicht dann bringt nach 60 Minuten, weil er ja Power hat und
das muss jetzt.
Oder?
Du kannst jetzt so sehen oder so, du kannst auch sagen, du wechselst an Wirtz an, weil der bringt dann nochmal mehr Finesse ins Spiel.
Ja, okay. Das ist ja die gleiche Diskussion, ist ja beim Füllkrug und beim Havertz.
Ja,
also,
genau.
Wobei, da bin ich auch deiner Meinung, also der Havertz ist vorne, der soll sich da mal auspowern und dann kann ich immer noch, wenn ich einen Rambock brauche, dann kann ich den Füllkrug bringen. Also der ist, die Diskussion, ich würde den nicht von Anfang an bringen, weil das ist eigentlich unser einziger richtiger
Brecher,
den wir dann einsetzen können.
Für mich macht der Havertz auch mehr fürs Spiel. Also der Kollege Böhm hat gesagt, er hält auch mal die Bälle und macht die sicher. Das macht für mich jetzt Kai Havertz auch. Ja. Vielleicht auf eine andere Art und Weise, weil der Füllkrug halt einfach durch seine ganze Erscheinung ein bisschen präsenter wirkt. Aber ich bin da schon auch auf deiner Seite. Also ich bin da beim Kai Havertz.
Beim Kai Havertz. Wen haben wir da noch? Wer wackelt denn noch so? Also,
David Raum und Mittelstädt.
Ja, das glaube ich, ist entschieden. Also der Mittelstädt hat mir von Anfang an, ja, der hat sein Part gespielt, das war so lala, war schon in Ordnung, war aber jetzt auch nicht überragend. Und wenn der Raum, der ist ja völlig on fire, der ist ja, ich bin jetzt auch kein Raum-Fan, muss ich sagen, ich hätte immer dem Henrichs irgendwie vorgezogen, wobei der auf rechts natürlich eher zu Hause ist als auf links. Aber David Raum jetzt, so wie der drauf ist, was der für Einstellung hat, und ich glaube, der ist völlig fokussiert auf dieses Turnier. Also ich glaube, da wird es keine Änderung geben.
Ich glaube, dass der Mittelstädt, der ist immer grundsolide.
Zu brav ein bisschen, oder?
Ja, der wirkt immer so wegen Verhalten auch nicht unmotiviert. Er macht sein Ding schon, was er machen muss. Vielleicht braucht er auch noch dieses Extra-Kitzeln, was er David Raum vielleicht schon gekriegt hat. Der David Raum wirkt nochmal ein bisschen abgebrühter und so, als hätte er richtig Bock. Der ist ja für mich körperlich nochmal irgendwie präsenter, finde ich.
Wie er schon daherkommt.
Genau, ja.
Voll tätowiert von oben ist und da denkst du, kriegst schon irgendwie, macht schon so einen Eindruck wie so ein kleiner Krieger, der alles gibt auf dem Platz und das hätte ich ihm nicht zugetraut, jetzt muss ich sagen, aber er ist, glaube ich, der linke Verteidiger, das nächste Spiel oder die nächsten drei Spiele hat.
Ich hoffe, die nächsten drei. Wie schaut es bei dir aus? Ich warte eigentlich immer noch drauf. Auch wenn ich optimistisch bin, dass Manuel Neuer irgendwie noch daneben greift. Ja, man soll es nicht verschreien, aber irgendwie traue ich der ganzen Sache noch nicht.
Nee, das glaube ich jetzt fast nicht. Also das überrascht mich immer wieder, wie cool der eigentlich ist. Das ist eigentlich, das auch gegen Dänemark. Also wenn er mitspielt, also eiskalt und ich glaube, der hat das im Griff, dass er nicht so einen Bock baut wie damals gegen Griechenland, glaube ich, hat. Okay, da hat er daneben gelangt. Mhm. Gegen Ukraine war dieser Chipball zum Gegner. Irgendwie, jetzt ist er stabil.
Meinst du, dass er den Druck vom Turnier auch braucht?
Anscheinend. Also, okay, der ist 38. Das sagt er selber. Man glaubt es immer nicht, aber er sagt ja selber, nee, das macht alles nichts aus. okay, so, sie denken nicht an Fehler, das hat der Schlotterbeck auch gesagt, wo er den mal einen Fehler gemacht hat, und dann macht er gegen die Dänen auch diesen einen Fehler wieder. Gegen Japan war das damals bei der WM in Katar, ja, wo er den Fehler gemacht hat. Und hat gesagt, nee, er denkt nicht dran, aber da macht er wieder so einen Bock. Aber ja, das sind schon, Profis der Neue, die sind schon abgezockt. Also das muss man schon sagen, das ist schon Wahnsinn. Das ist unglaublich, wie der da drin steht und wie der Sicherheit gibt. Ich glaube, das war nie ein Thema in der Mannschaft, dass der raus sollte oder so. Kann man nicht vorstellen.
Ja, die Diskussion mit dem Ter Stegen war ja definitiv einmal da. Ruf dich der Felix Magath schon an.
Nee.
Josef, glaube ich, muss ein bisschen was in die Mannschaftskasse zahlen. Er hat gerade das Handy vibriert.
Ja, nee, ist er noch nicht. Kommt er später.
Zurück zum Thema. Also ja, ich hätte jetzt, der Neuer, der war auf jeden Fall stabil. Ich bin mir noch nicht sicher, ob er das gegen Spanien macht. Aber wenn du sagst, die schaffen es.
Ich glaube schon.
Zum Abschluss noch dein Tipp, nachdem ich ja der Optimist bin.
Du hast mich jetzt überzeugt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hoffe natürlich, dass sie gewinnen. Wie gesagt, ich bin nicht so überzeugt. Aber dann sagen wir mal einfach mal 2-1 nach Verlängerung für Deutschland und im Halbfinale Frankreich und im Finale dann. Wie haben wir dann im Finale auf der anderen Seite?
Könnte die Türkei kommen, oder?
Holland. Holland war gut.
Und wen haben wir dann noch? Ich habe ein Turnier, waren wir schon wieder nochmal ganz gut.
England natürlich. Nee.
England
ist, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall, wenn du dich jetzt im Viertelfinale und im Halbfinale durchsetzt, dann zählt sowieso bloß ein Sieg im Finale. Aber da ist noch ein weiter Weg, Alex. Da ist noch ein ziemlich weiter Weg.
Cool? Wir bleiben dran und wir drücken natürlich der deutschen Mannschaft das. Alle Daumen, die wir haben. Und von dem her wünschen wir euch noch einen schönen Donnerstag.
Macht's gut. Also, Servus.
Ciao.